Ich möchte ein Gleichnis heute vorlesen, und zwar das Gleichnis, das in Matthäus Evangelium Kapitel 21 steht, Kapitel 21, die Verse 33 bis 46. Matthäus Kapitel 21, 33 bis 46. Da heißt es: Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Und wiederum sandte er andere Knechte mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen, und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, und auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Ihr Lieben, das ist ein Gleichnis, das in der Tradition der Kirchengeschichte und in der Tradition der Auslegung eines der umstrittensten Gleichnisse ist, die es gibt. Nicht umstritten, ob es Jesus erzählt hat, aber in der Auslegung, was damit gemeint ist. Ich habe auch dieses Gleichnis jetzt ganz bewusst genommen, denn es ist eines der Gleichnisse, die eben nicht so ganz einfach zu interpretieren sind. Aber es ist sehr wichtig, und zwar im Blick zum Beispiel jetzt auf den 2. September. Wir haben ja am 2. September eine Solidaritätskundgebung mit Israel, an dem ja viele teilnehmen werden, auch von uns. Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir uns als christliche Gemeinde ganz dezidiert an die Seite Israels stellen und dass wir uns solidarisch erklären mit dem neuen Staat Israel. Also nicht nur eine Solidaritätserklärung für das Volk Israel, sondern auch für den Staat Israel, wo wir sagen, wir sehen in diesem Staat die Erfüllung von Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben worden sind. Nun, diese Solidaritätskundgebung ist mehr als ein politisches Statement. Es ist absolut notwendig, dass wir als christliche Gemeinde grundsätzlich gesehen einen solchen Schritt setzen. Denn das Existenzrecht Israels ist eine Sache, die nicht nur von arabischen Nachbarn bestritten wird, sondern das ist auch ein Thema unter Christen. Die Frage auch unter Christen durch die Jahrhunderte hindurch und ganz besonders auch heute wieder neu ist die Frage, ob Israel wirklich das Recht hat, in diesem Land zu wohnen und wieder eine eigene Nation zu bilden. Und das ist sehr umstritten. Und das geht zurück, diese Sache, dass man auch als Christen die Existenz, das Existenzrecht eines Staates Israel bestreitet. Das geht zurück auf eine Zeit, die schon bald nach dem Tod und Auferstehung Jesu stattgefunden hat. Sagen wir mal vor allem im zweiten Jahrhundert dann beginnend. Nämlich dort, wo man dann angefangen hat, eine Theologie zu entwickeln, die man als Ersatztheologie bezeichnet hat. Das ist eine längere Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Aber das Ergebnis dieser Ersatztheologie war, dass man eben in der Geschichte der Kirche, der heidenchristlichen Kirche, sozusagen bis in unsere heutige Zeit, in weiten Teilen der Christenheit mit dem Staat Israel, sage ich es einmal jetzt ganz vereinfacht, nichts anfangen kann. Ja, bis dahin, dass man sagt, eigentlich ist die Existenz des Staates Israel nicht etwas, was in irgendeinem Zusammenhang steht mit der Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Gegenpol darstellen als Christen, die von der Bibel her eine andere Bedeutung und Wertung des Volkes und des Staates Israel ausdrücken. Denn ich glaube, ihr Lieben, dass die größte Schuld, die die Christenheit auf sich geladen hat im Zusammenhang mit dem Volke Israel, eben das war, was man sozusagen als eine Ersatztheologie bezeichnet hat, nämlich, dass man Israel vollkommen enterbt hat. Und dass man an die Stelle Israels die Kirche gesetzt hat. Und das hat seine Blüten getrieben durch die ganze Geschichte hindurch. Nun, diese Ersatztheologie, um es ganz kurz darzustellen, bevor ich auf das Gleichnis eingehe, besteht darin, dass man eben sagt, und jetzt hört bitte das Gleichnis schon mit, das ich euch vorgelesen habe, weil die Mehrheit Israels Jesus, den Sohn, abgelehnt hat und weil die Mehrheit Israels Jesus getötet hat, deswegen hat Gott seinen Bund mit dem Volke Israel gekündigt. Und das bedeutet, dass er Israel unter Gericht gestellt hat, dass Israel als Ganzes ein verworfenes, verdammtes Volk ist. Das bedeutet, dass alles, was Gott in Israel getan hat und was er vorhatte noch mit Israel, übertragen wird auf ein anderes Volk, auf die Heiden, dass für Israel nur mehr Gericht übrig bleibt und dass das neue Gottesvolk ist die Kirche und die Kirche erbt sozusagen alles, was Israel gehört hat. Für Israel bleibt nichts mehr übrig. Israel ist zu Ende. Die Bedeutung Israels ist zu Ende. Das ist die Ersatztheologie, ja? Und das bedeutet auch, wenn Israel keine Bedeutung mehr hat für Gott, weil es letztlich Jesus getötet hat und noch vieles mehr, deswegen hat auch Israel keine Zukunft. Das ist die wichtige Schlussfolgerung, ja? Deswegen hat auch das Land Israel keine Zukunft. Gott hat mit dem Volk Israel in der Zukunft und mit dem Land Israel nichts mehr vor. Denn jetzt ist alles im Zentrum ist es nur mehr die Kirche, nicht mehr Israel. Und es wird nie mehr eine Wichtigkeit und Bedeutung kommen. Und deswegen ist es eigentlich völlig egal, wer im Land Israel wohnt, ob dort jetzt zufällig auch Juden wohnen. Das ist völlig egal. Eigentlich gehört das Land jetzt den Arabern. Und es gibt so viele christlichen Kirchen, die mehr die Palästinenser unterstützen als Israel. Das alles hat einen Zusammenhang mit dem, was diese Ersatztheologie ausgesprochen hat. Also Israel ist nicht mehr auserwähltes Volk. Die Auserwählung, die Berufung Israels ist zur Gänze auf die heidenchristliche Kirche übergegangen. Und die Christen sind nun das auserwählte Volk. Sie sind das neue Israel. Und Israel hat keine Bedeutung mehr. Und nun ist etwas, was uns vielleicht gar nicht so genau bewusst ist, aber was ich jetzt ganz besonders mir auf dem Herzen ist zu sagen, für diese Theologie hat die Christenheit aus den Heidenvölkern, die haben sie nicht sozusagen einfach nur so aus dem Nichts heraus entwickelt, sie ist nicht so einfach vom Himmel heruntergefallen, sondern die Heidenchristen haben diese Theologie auf dem Neuen Testament aufgebaut. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, sie haben im Neuen Testament eine Reihe von Stellen gefunden, auch im Alten Testament, aber hauptsächlich im Neuen Testament, die man so auslegen kann, als ob Israel verworfen wäre. Und sie berufen sich auf diese Stellen. Und wenn man diese Stellen zusammenzählt, da gibt sich so eine Liste. Es ist unglaublich, wie viele Stellen es eigentlich gibt, die von den Heidenchristen ausgelegt werden als sozusagen judenfeindliche Aussagen im Neuen Testament, die dafür sprechen und in Konsequenz dazu heraus sich ergeben, dass Israel als Volk verworfen ist und dass jetzt die Christenheit, die Kirche ist, das neue Jerusalem. Und jetzt ist es wichtig, dass man versteht, diese also Theologie, dass Israel ersetzt ist, das hat man so wie eine Folie auf das Neue Testament draufgelegt. Und jetzt schaut man, welche Stellen passen da hinein, die irgendwie in diese Richtung sprechen. Und wie gesagt, da gibt es viele. Und eine der herausragendsten Stellen für diese Theologie ist dieses Gleichnis. Deswegen habe ich dieses Gleichnis jetzt gewählt, weil es im Gespräch auch immer wieder auftaucht. Ist das nicht das beste Beispiel dafür, dieses Gleichnis? Stammt sogar von Jesus selber, in dem zum Ausdruck gebracht wird, dass Israel verworfen ist. Und dass nun die Berufung Israels und die Erwählung Israels auf ein anderes Volk übertragen wird, sagt ja Jesus selber. Nun, ihr Lieben, man muss unterscheiden zwischen einer, entscheidend bei diesen Dingen ist immer die Interpretation, also die Deutung. Man kann mit der Bibel wirklich alles machen, überhaupt kein Problem. Nicht nur in diesem Problem, in dieser Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Bibelstellen, die gerade so anti-judaistisch, also judenfeindlich verstanden werden, dass wir die im Blickfeld bekommen und dass wir anfangen, uns mit ihnen zu beschäftigen und sie zu deuten, sodass wir auch im Gespräch mit anderen Hilfestellung geben können. Nun, ich darf es einmal so sagen, ganz grundsätzlich jetzt. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von Stellen, die sind judenkritisch, aber nicht judenfeindlich. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also, es gibt eine ganze Reihe von Stellen, wo im Neuen Testament die Juden angeklagt werden, das Volk Israel angeklagt werden für bestimmte Dinge, weil sie sich von Gott abgewendet haben, weil sie nicht bereit sind umzukehren, weil, so viele Dinge. Und das war in der ganzen Geschichte Israels so. Wenn ihr an die Propheten denkt, was die alles für Anklagen gegen Israel gehabt haben. Und alle diese innerjüdischen Auseinandersetzungen, zu denen auch die Auseinandersetzung Jesu mit dem Volke Israel gehört, das ist, er ist da in einer Linie mit den Propheten, sie alle haben den Hintergrund, dieses Volk zur Buße zu rufen, ihnen sozusagen zu predigen, dass sie umkehren. Wenn sie nicht umkehren, hat das negative Konsequenzen. Das hat schon der Mose dem Volk Israel gesagt. Wenn ihr meiner Stimme gehorchen werdet, dann werdet ihr das und das und das sein. Wenn ihr aber nicht gehorchen werdet, dann wird Fluch über euch kommen. Und aus dem innerjüdischen Konflikt, wenn ich das einmal so vereinfachend sagen darf, diese Auseinandersetzungen, der immer mit diesem Bußruf zusammenhängt, ist in Folge dann später von den Heidenchristen, nicht von den Juden selber, von den Heidenchristen eine judenfeindliche Theologie entwickelt worden, in dem Sinne, dass man sagt, weil sie ungehorsam werden, werden sie nicht nur gerichtet, sondern als Volk verworfen. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist Gericht, aber das Gericht hat nichts zu tun mit Verwerfung. Wenn Gott zeitweilig ein Gericht über Israel bringt, dann heißt das nicht, dass er deswegen dieses Volk Israel verworfen hat und gesagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil. Er wollte es wieder zu sich rufen. Und bei jedem Gericht, das die Propheten zum Beispiel ausgesprochen haben, merken wir dann auch, dass immer am Ende der Ankündigungen eine Heilsankündigung steht. Aber wenn dieses Gericht zu Ende ist, dann werdet ihr wieder zurückgeführt werden zu Gott. Also es ist nie irgendwo, weder im Neuen noch im Alten Testament ausgesprochen worden, dass diese Stellen, dieses Gericht, das angekündigt wird, auch dieses Gleichnis beinhaltet Gericht, dass das dazu führt, dass Israel verworfen ist als Volk. Also nicht mehr auserwähltes Volk ist und ersetzt wird durch ein anderes Volk. Nirgendwo. Also müssen wir auch diese Stelle sehr genau lesen, was da eigentlich gemeint ist. Also, wenn ich jetzt diese Stelle mit der Brille der Ersatztheologie lese, dieses Gleichnis, dann kommt Folgendes raus, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen. Gott hat einen Weinberg gepflanzt. Es geht hier um einen Weinberg, ja? Einen Hausherrn, der einen Weinberg gepflanzt hat. Und der Weinberg, ihr Lieben, ist in der Bibel ein klassisches Bild für Israel. Immer wieder, Jesaja 5 und in vielen Stellen wird davon gesprochen, wie Gott einen Weinberg gepflanzt hat und ihn pflegt und hegt und so weiter. Und da kommen dann auch die Früchte vor. Und nun, dieser Weinberg, den Gott gepflanzt hat, also das eigene Volk, ein eigenes Volk für sich geschaffen hat, dieses eigene Volk hat er zu einem bestimmten Zweck berufen. Nämlich, und das sagt dann Mose, er sagt, wenn ihr, also Volk Israel, meine Stimme hören werdet, also Gottes Stimme hören werdet, dann sollt ihr sein, das ist die Berufung, ihr sollt mir sein, ihr sollt mein Eigentum sein, sagt er, ihr sollt mir eine königliche Priesterschaft sein und ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. In diesen drei Wendungen ist eigentlich die ganze Berufung Israels hineingegeben. Man kann es kurz zusammenfassen. Die Berufung Israels bestand zunächst einmal darin, ein Licht zu sein für die Nationen. Ein Segen zu sein für die Nationen. Wodurch? Dass sie den Gott Israels widerspiegeln, ein heiliges Volk, mein Eigentum. Und wie können sie das? Indem sie diesem Gott untergeben sind, indem sie ihm dienen, ihn von ganzem Herzen lieben, dass sie seinen Willen erfüllen und so werden sie Früchte bringen. Das ganze Gleichnis spricht von Früchten. Das sind die Früchte der Gerechtigkeit, die Früchte des Glaubens, die Früchte dessen, dass sie diesem Gott nachfolgen und ihm von ganzem Herzen dienen. Und nun, wenn man die Geschichte sieht, denn die Geschichte, Jesus erzählt ja einen Teil von in diesem Gleichnis, was passiert diesem Volk, nämlich, er sagt hier eben auch, diese Berufung hat Israel nicht erfüllt. Es ist immer wieder untreu geworden. Es ist immer und immer wieder hat es sich auf eigene Wege begeben. Es ist nicht nur ungehorsam gewesen, es hat sogar manchmal, ist es dem Götzendienst verfallen und hat so nicht Frucht gebracht. Und deswegen hat Gott seine Diener geschickt. Hier sind es Diener. Was Jesus meint, sind die Propheten. Er hat immer wieder Propheten aufstehen lassen im Volk. Und was sollen die Propheten? Die Propheten sollen sozusagen darauf achten und das Volk mit ihren Führern immer wieder zur Buße zurückbringen. Sie sollen ihnen sagen, was falsch läuft und dass sie umkehren sollen, dass sie sich zu Gott zurückwenden sollen. Und wenn sie das nicht tun, dann wird das Gericht über sie bringen. Aber was hat das Volk gemacht mit den Propheten? Wie in diesem Gleichnis? Sie haben die Propheten abgelehnt. Sie haben manche von ihnen sogar getötet. Sie haben manche sogar gesteinigt. Sie haben sie sozusagen verfolgt. Und dann gab es wieder Zeiten, wo es besser gegangen ist im Volk. Und dann ist wieder sind Zeiten gekommen, Perioden von schrecklichem Abfall. Wieder hat Gott Propheten geschickt. Wenn man im Alten Testament liest, dann merkt man, dass sich zu gewissen Zeiten in der Geschichte des Israels die Propheten sozusagen geradezu verdichten. Da gibt es Zeiten, wo weniger Propheten auftreten, es gibt Zeiten, wo viele gleichzeitig auftreten, und das waren immer die kritischen Zeiten. Dort, wo es um eine kritische Situation geht. Vor dem Fall Samariens, also des Nordreiches, wie das in die babylonische, also in die assyrische Gefangenschaft gekommen ist, haben unheimlich viele Propheten das Volk gewarnt. Dann später, wie es um Jerusalem geht und um Juda, und es dann vor der babylonischen Gefangenschaft waren wieder eine ganze Reihe von Propheten. Und immer wieder haben sie diese Propheten abgelehnt. Und jetzt geht's weiter. Und am Ende, ich interpretiere jetzt aus der Sicht der Ersatztheologie, und am Ende hat Gott dann seinen eigenen Sohn geschickt. Nicht mehr nur Propheten, sondern seinen eigenen Sohn. Die Funktion des Sohnes in diesem Gleichnis, das ist sehr wichtig, war, dass er so wie die Propheten vorher, er ist in einer Linie mit den Propheten, das ist eine sehr wichtige Aussage, in diesem Gleichnis hier, dass er so wie die Propheten vorher das Volk Israel zurückruft zu ihrem eigenen Gott, zu seinem eigenen Gott. Kehrt um. Ihr Lieben, wie Jesus aufgetreten ist, denn erste Botschaft war, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, darum kehrt um. Das war die Botschaft Jesu an sein Volk. Ja? Und wieder haben sie es nicht gehört. Wieder haben sie widerstrebt. Und haben sozusagen Jesus verfolgt. Es wird im Neuen Testament des Öfteren geschrieben, wie sie versucht haben, ihn zu greifen, um ihn zu töten. Und genau das nimmt hier Jesus in diesem Gleichnis auf. Nur nebenbei jetzt im Gleichnis noch einmal zur Erklärung. Dieses Gleichnis, das Jesus hier spricht, hat zwei Teile. Der eine Teil beruht sich auf das, was schon geschehen ist, und der zweite Teil beruft sich auf das, was noch geschehen wird. Denn dass sie den Sohn töten, das ist noch nicht geschehen zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das Gleichnis erzählt. Nur zur Klarheit. Das heißt, der zweite Teil ist Prophetie. Der erste Teil ist Beschreibung einer Wirklichkeit. Gut? Also, Jesus kündigt hier an seinen Tod, der noch gar nicht geschehen ist. Das ist mal ganz wichtig. Und jetzt sagt diese Ersatztheologie aufgrund dessen, wie das Gleichnis jetzt weitergeht, weil Israel Jesus töten wird, also im Gleichnis hat er ihn schon getötet, ja, deswegen sagt jetzt Gott, jetzt ist Schluss mit Israel. Steht zwar nicht da, aber das sagt die Ersatztheologie. Das war Finish, jetzt reicht's. Sozusagen, nachdem sie jetzt sogar den Sohn getötet haben, jetzt gibt es keine Rettung mehr für Israel. Das heißt, Israel wird jetzt der Weinberg verworfen. und die Erwählung und die Bestimmung Israels geht über auf ein anderes Volk, wie Jesus hier sagt, auf die Heiden. Und für Israel bleibt nur mehr Gericht. Ist ganz logisch. Es ist gar kein Problem, sozusagen in diesen Stellen das zu lesen. Versteht ihr? Das ist nicht so irgendwie vom Himmel heruntergefallen, diese Dinge. Und deswegen, ihr Lieben, müssen wir sehr sorgfältig dieses Gleichnis anschauen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Und da möchte ich jetzt ein paar Dinge sagen. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist im Grunde genommen nicht kompliziert. Und ich möchte auch versuchen, das irgendwo so in dieser Weise deutlich zu machen. Erster Punkt, der in diesem Gleichnis oft einfach übergangen wird oder nicht wahrgenommen wird, ist folgendes. Dieses Gleichnis ist eine Auseinandersetzung von Jesus mit den religiösen Führern und nicht mit dem Volk. Das ist eine sehr wichtige Aussage, weil jetzt bekommt das gleich ein anderes Bild. Jesus klagt in diesem Gleichnis über die religiösen Führer. Wer sind der Angriffspunkt? Wenn man in dem Gleichnis bleibt, da heißt es, dass der Hausherr diesen Weinberg den Weingärtnern, den Pächtern, also den Weingärtnern zur Verfügung gestellt hat. Und sie sind jetzt sozusagen die Bösen, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und diese Weingärtner sind eindeutig die religiösen Führer des Volkes Israel zu allen Zeiten. Das sind die Schriftgelehrten, das sind die Hohenpriester, das sind die Pharisäer, das ist sozusagen der Hohe Rat, der Hohe Priester, wer auch immer jetzt zu diesen gehört. Sie sind jetzt im Fokus. Und Jesus sagt ihnen gegenüber, so wie die religiösen Führer vor Hunderten von Jahren, so auch ihr jetzt, Schriftgelehrte, Pharisäer, Hohepriester, ihr bringt keine Frucht. Es geht um Frucht. Und er sagt, so wie sie keine Frucht gebracht haben, so bringt ihr auch keine Frucht. Warum? Denn ihr hört nicht darauf, auf diese Botschaft, die die Propheten gehabt haben und die ich auch an euch habe. Ihr Lieben, zwei Kapitel später ist ein ganzes Kapitel von Weherufen Jesu über die Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter. Alles nur eine Anklage gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und diese Anklage, die bezieht sich darauf auf die Aufgabe der religiösen Führer. Was ist denn die Aufgabe der religiösen Führer? Die religiösen Führer zu allen Zeiten hatten die Aufgabe, ein Vorbild zu sein für das Volk. Ein Vorbild zu sein in tiefster Hingabe an Gott, um das Volk hineinzuführen in den Gehorsam Gott gegenüber, um das Volk hineinzuführen in die Bestimmung, ein Licht der Welt zu sein. Aber was machen die Führer? Sie stellen sich selber in den Mittelpunkt. Die religiösen Führer schauen nur auf das Ihre, sie verführen geradezu das Volk. Sie legen die Gebote falsch aus. Sie setzen sich in den Mittelpunkt, es geht ihnen nur um Macht und Ansehen. Lest diese Kritik, die Jesus an den Führern hat. Es ist fast wörtlich dieselbe Kritik, die die Propheten des Alten Testamentes an den damaligen Führern hatten. Also es geht hier sozusagen jetzt gar nicht um die Frage, dass ganz Israel verworfen würde, es geht nur um die religiösen Führer in diesem Gleichnis. Es geht um diese Auseinandersetzung, die Jesus sozusagen hier mit den religiösen Führern getan hat. Und da sagt er nun, ihr versagt wieder, so wie eure Vorväter versagt haben. Ihr führt das Volk nicht in die Anbetung Gottes. Ihr seid Heuchler. Ihr seid halsstarrig. Ich kann gar die Worte gar nicht wiederholen, die Jesus verwendet, um gegen die religiösen Führer vorzugehen. Aber in diesem Kapitel, Kapitel 23, wenn man das liest, dann merkt man, an keiner Stelle sagt Jesus, weil ihr religiösen Führer so seid, wie ihr seid, ist Israel verworfen. Das ist der feine Unterschied. Sondern er sagt nur, deswegen kommt das Gericht über euch. Über wen? Über die Führer. Und das Gericht, wenn es über Führer kommt, betrifft es manchmal auch das Volk. Das geht dann über, weil sie identifizieren ja auch, haben ja auch das Volk verführt zu einem gewissen Teil in den Abfall hinein und in diese Sache. Und Jesus spricht nun in diesem Gleichnis ein Gericht aus über die Führer des Volkes und nicht über das ganze Volk Israel im Sinne dessen, dass es nun verworfen wäre und dass es sozusagen nun einem anderen, den Heiden sozusagen, das Reich Gottes übertragen würde. Und nun, das ist jetzt das Eigentliche an der Deutung, die Jesus hier vor sich nimmt. Jesus redet vom Gericht über die Weingärtner, das sind die religiösen Führer. Und dass er die religiösen Führer meint, ergibt sich auch am Ende dieses Gleichnisses, heißt es nämlich, und die Pharisäer und Schriftgelehrten merkten, dass er von ihnen sprach. Also haben sie genau gewusst, wir sind die Adressaten. Im vorletzten Vers dieses Gleichnisses kommt das vor, um das noch einmal deutlich zu machen. Und jetzt spricht Jesus über das Gericht über diese religiösen Führer in einer zweifachen Ebene. Lass mich das jetzt noch erklären. Ist ein bisschen jetzt lehrhaft, aber ich meine, es ist wichtig, dass wir das auch wirklich verstehen, weil dieses Gleichnis ist wirklich unglaublich missbraucht worden. Er redet von einer zweifachen Gericht, zweifachen Ebene. Die erste Ebene beginnt, kannst du Vers 42 einblenden? In Vers 42, das ist so vorher. Geh nochmal vorher, das ist, genau. Wo Jesus am Ende seines Gleichnisses die vor ihm stehenden Führer sagt, ja, was glaubt ihr denn? Was wird denn jetzt der Hausherr mit diesen bösen Weingärtnern machen? Und dann sagen sie ein Selbsturteil, das aber Jesus bestätigt. Er wird der Hausherr, also Gott, wird jene Übeltäter übel umbringen, er wird ein Ende mit ihnen machen, kann man wörtlich übersetzen, und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Das ist die erste Ebene des Gerichtes. Was steht hier? Es steht nicht davon, dass der Weinberg verworfen wird. Der existiert weiter. Israel existiert weiter, hat weiterhin Bedeutung. Die Führer des Volkes Israel werden ausgewechselt. Er nimmt den Weinberg diesen Üblen weg, also den Weingärtnern, also der religiösen Führerschicht Israels, und er überträgt die Leitung, die religiöse Führung anderen, die mehr Früchte bringen, also Früchte im Sinne von, dass sie gottesfürchtig sind und dass sie das Volk in einer gewissen Weise dann auch zu Gott zurückführen. Also was Jesus hier in dieser Form, wo die Führer selber ihr eigenes Urteil sprechen müssen, sagt, ist zugleich ein Gericht und zugleich eine Prophetie. Er sagt nämlich, ja, diese Art, wie ihr das Volk führt, diese Ablehnung der Propheten gegenüber und auch mir gegenüber in meinem Ruf zur Buße, ich bin ja auch ein Bußprediger, das hat Konsequenzen für euch. Gott wird das richten, das hat er angekündigt schon von Mose her, dass das Gericht bringen wird. Ihr werdet unter Gericht fallen und das heißt, euch wird die Führung über den Weinberg abgenommen. Und das heißt, manchmal im Gericht nicht nur für die Führer, sondern wie ich gesagt habe, für das ganze Volk. 70 nach Christus war dann so ein Punkt, wo die Römer Jerusalem zerstört haben und damit auch das Tempelsystem. Und das Tempelsystem war das System der Führer. Dort haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester und so weiter ihren Hauptsitz gehabt, sozusagen. Und das ist zerstört worden. Das hat natürlich dann negative Auswirkungen gehabt auf das ganze Volk. Aber hier geht es zunächst einmal darum. Und dann sagt aber Jesus, also die Schriftgelehrten sagen das über selber eigentlich, und er, Gott, wird diesen Weinberg, der bestehen bleibt, muss man jetzt dazu sagen, anderen Führern übergeben. Und zwar solchen, die die Früchte bringen. Und das ist eine klare Prophetie, ihr Lieben, sozusagen aus dem Nachhinein verstanden erst, natürlich, ja, dass es eine Zeit geben wird, in der Israel, der Weinberg Israel, Führer haben wird, die ihre Früchte bringen. Es kommt eine Zeit. Ist nicht einmal jetzt noch angebrochen. Aber es kommt eine Zeit. Und das bestätigt auch Jesus in anderen Prophetien. Er hat nie davon gesprochen, dass Israel nicht mehr existieren wird. Aber es kommt eine Zeit, und das bestätigen auch die Apostel. Am Ende der Zeit, wo Israel, ganz Israel, gerettet werden wird, und auch wo in der Zeit, die mit dem zweiten Wiederkommen in Jesu zusammenhängt, da wird Israel als ganze Nation gerettet werden, und es wird sozusagen eine Führerschicht in diesem Volke sein, die die Früchte bringen wird. Das ist eine Verheißung, nicht eine Verwerfung. Verworfen werden die geistlichen Führer seiner Zeit. Also das ist die erste Ebene des Gerichts. Das muss man sehr gut unterscheiden. Und natürlich sind die Führer schuldig geworden an Jesus, und das ist auch ganz klar. Das sagt auch die Bibel ganz deutlich. Sie haben dazu beigetragen, ihn zu töten. Sie haben ihn getötet im Zusammenhang mit dem Aufruf, den er immer wieder gehabt hat, zur Buße und der Anklage, was sie für schlechte Führer sind. Die Frage nach dem, ob er Messias ist, das kommt in diesem Gleichnis im ersten Teil nicht vor. Und jetzt gehe ich auf das letzte Teil des Gleichnisses ein. Das ist, wie soll ich sagen, das ist die Kunst Jesu, Gleichnisse zu erzählen. Und weil wir das nicht so geübt haben, müssen wir uns erst hineinbegeben, so richtig. Die erste Ebene war die nationale Ebene. Also die geistlichen Führer dieser Zeit werden gerichtet werden. Und es kommt eine Zeit, wo Israel endlich einmal auch wirklich gute Führer haben wird. Also die Zeit Israels ist nicht vorbei, sondern es kommt noch eine Zeit, wo Israel in der rechten Weise mit seinen Führern bestehen wird. Und jetzt kommt die zweite Ebene. Und wie Jesus jetzt die zweite Ebene, jetzt kannst du Vers 42 übergehen, da fügt jetzt Jesus in der Deutung dieses Gleichnisses etwas ein, wo man zunächst einmal überlegt, was sagt er denn jetzt? Das hat ja eigentlich nicht so viel zu tun. Und da merkt man, es hat sehr viel zu tun mit diesem Gleichnis. Und jetzt bringt er zwei Elemente in dieses Gleichnis hinein, die neu sind. Die jetzt über das hinausgehen, was in dem Gleichnis vorher gesagt wird. Aber es hat einen Zusammenhang mit dem Gleichnis. Und diese zwei Dinge sind mit zwei Begriffen verbunden. Ich sag's so klar, wie es mir möglich ist, ja. Der eine Begriff ist Eckstein. Und der andere Begriff ist Reich Gottes. Einem Bibelleser, der so normal das über diese Stelle hinweg liest, der merkt den Unterschied gar nicht, dass Jesus vorher im Gleichnis vom Weinberg gesprochen hat und jetzt spricht er plötzlich vom Reich Gottes. Aber Reich Gottes ist nicht deckungsgleich mit dem Weinberg. Also meint jetzt Jesus was anderes? Ich versuche es ein bisschen zu erklären. Das erste ist, Jesus redet jetzt vom Eckstein. Und er sagt, habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist das so geschehen. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Er ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und er ist ein Wunder. Manche übersetzen das, und das ist ein Wunder vor unseren Augen. Was Jesus hier nun vornimmt, ist Folgendes. Er verweist auf das Alte Testament, und zwar auf eine Stelle aus Psalm 118. Der Psalm 118 ist einer der wichtigsten Psalmen in der jüdischen Geschichte im Zusammenhang mit der Ankündigung des Messias. Das ist der Messias-Psalm. Und in diesem Messias-Psalm geht es also um den Messias. Und er wird hier mit dem Begriff zunächst einmal Eckstein beschrieben. Und jetzt sagt Jesus, er wendet dieses Gleiche, sagt, hört einmal. Und sie haben das natürlich nicht gleich verstanden, was jetzt wirklich gemeint ist, aber aus dem Nachösterlichen heraus verstehen wir das jetzt, dass Jesus sagt, jetzt rede ich von mir nicht mehr nur als ein Prophet, der euch zur Umkehr ruft. Jetzt rede ich von mir als dem Eckstein, und das ist mehr als ein Prophet. Der Eckstein ist der Messias. Der Eckstein ist der, der das Heil bringt. Also Heilsbringer, nicht nur Umkehrprediger, das ist was anderes, ja? Die Propheten haben nicht das Heil gebracht, sie haben die Umkehr gepredigt, aber Jesus hat das Heil gebracht. Und jetzt sagt er, vorher habe ich vom Propheten geredet und ich bin in einer Linie mit ihnen. Aber ich bin noch mehr als ein Prophet. Ich bin der Eckstein. Und nun, wenn man diesen Psalm liest, dann sieht man in diesem Psalm zwei wichtige Dinge. Das eine ist, dass in dem Psalm auch die Worte vorkommen, die die Leute, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen sind, laut vor ihm hergerufen haben. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist die typische Begrüßung des Volkes Israel für den Messias. So ist es im Psalm 118 vorgesagt. Und die viele, viele Juden, nicht die Führer, sondern Juden, haben Jesus ja zunächst einmal als einen Messias, als den Messias gesehen und haben ihn so zugejubelt. Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Und dann wurde den Führern auch klar, was da jetzt passiert unter dem Volk. Aber sie haben ihn abgelehnt, natürlich. Gar keine Frage. Also, und in dieser Stelle, genau in diesem Psalm, steht aber auch die andere Stelle, nämlich diese, die Jesus hier zitiert. Lest ihr denn nicht im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ihr Lieben, worum es hier geht, ist jetzt, jemand hat den Eckstein Messias verworfen. Nicht der Eckstein hat die Israeliten verworfen. Sehr wichtig jetzt. Und jetzt in diesem Zusammenhang sagt Jesus zu den anwesenden Pharisäern, in diesem Zusammenhang, dass er sagt, schaut einmal, sie haben es nicht verstanden, aber im Nachhinein wurde es verständlich. Er will mit dieser Stelle Folgendes sagen. Der Messias wird eines Tages von dem Volke Israel angenommen werden mit dem Ruf, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus hat, wie auf dem Berg Ölberg stand, hat er auf Jerusalem geblickt und hat geweint über Jerusalem. Das kommt dann nachher, nach dieser Stelle. Und da hat er noch einmal geklagt, warum habt ihr nicht auf meinen Ruf gehört zur Umkehr? Ich habe versucht, euch zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, ja, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann kündigt der Gericht an, dass dieses Haus wüst werden wird. Und dann sagt er, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis, und jetzt sagt er, bis ihr, also Juden, rufen werdet, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und das kommt erst. Also, und Jesus sagt, bevor das Wirklichkeit werden wird, dass Israel als Ganzes mit ihren Führern mich willkommen heißen wird als Messias, muss der Messias noch verworfen werden. Versteht ihr die Theologie, die Jesus hier bringt? Er sagt, ja, ich bin der Messias und es kommt die Zeit, wo ihr mich annehmen werdet als Messias. Aber vorher, das ist mein erstes Kommen, muss ich verworfen werden. Muss ich getötet werden. Das ist meine erste Sendung. Bei meinem zweiten Wiederkommen, da werdet ihr dann rufen, gelobt seid, der kommt. Und beides, das Willkommen und das Verwerfen, nämlich des Messias, ist in demselben Psalm, 118. Sehr interessant. Und Jesus greift das hier auf und sagt, ja, ich bin der Messias, aber ich bin gekommen, um zuerst zu sterben. Zuerst mein Leben hinzugeben. Und jetzt ist es sehr interessant, was Jesus weiter sagt. Er sagt nämlich, dieser Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Also zum wichtigsten Stein, man kann Eckstein oder Schlussstein sagen, da weiß man nicht genau, was jetzt gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall der entscheidende Stein, der ein Bauwerk zusammenhält, als Fundament oder von oben her jetzt gedacht. Und Jesus sagt damit, ich bin der Eckstein, der zum Heil gekommen ist. Und jetzt geht's weiter und sagt, von dem Herrn ist er dies geworden. Das ist sehr interessant. Jetzt sagt er nicht mehr, ihr habt ihn verworfen, diesen Eckstein, sondern Jesus sagt ja, der Herr wollte es so. Bitte genau lesen. Und vom Herrn ist er dies geworden. Andere übersetzen, und vom Herrn ist das so geschehen. Was heißt das? Hinter dieser Verwerfung Israels durch die religiösen Führer, das waren ja die religiösen Führer, ja, steht ein göttliches Muss. Ihr Lieben, wir werden herausgefordert als Gemeinde Jesu, immer wieder und immer wieder sozusagen differenziert die Bibel zu lesen. Ja, es stimmt, Israel und die Führer sind schuldig geworden an Jesus, gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist das, worin sie schuldig geworden sind, dass sie nämlich Jesus getötet haben, ist zugleich auch ein göttliches Muss passiert. Das müssen wir zusammenlassen. Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und das ist das, was die Ersatztheologie tut. Sie spielt nur auf die Schuld Israels an, aber nicht darauf, dass dieses Geschehen ja ein göttlicher Plan ist. Vom Herrn ist das geschehen, dass der Eckstein verworfen wird. Er wollte es so. Er hat es eingefädelt. Es musste geschehen. Ihr Lieben, wie Jesus sozusagen mit seinen Jüngern, bevor er nach Jerusalem gekommen ist, gesprochen hat, hat er dreimal ihnen gesagt, und der Menschensohn wird überantwortet werden den Heiden und sie werden ihn töten und er wird wieder auferstehen. Und die Jünger sagen, bist du verrückt, das geschieht nur ja nicht. Jesus hat aber gesagt, es muss so geschehen. Auch wenn er das nicht wollte, es muss so geschehen. Als Jesus auferstanden ist und mit seinen Jüngern, die da immer noch nichts kapiert haben, dann zusammengesessen ist, da hat er ihnen dann ausführlich erzählt, und das steht dort in Lukas 24 zum Beispiel, und er erklärte ihnen aus dem Alten Testament, dass das alles geschehen musste. Es war ein Plan. Und so ist es sozusagen, dass dieser Eckstein, der verworfen wird, zu dem eigentlichen Eckstein wurde, das war ein Plan von Gott. Das ist verbunden mit der Schuld Israels, ist aber zugleich auch der große Heilsplan Gottes. Dieses Wort vom Eckstein werden in vielen Stellen des Neuen Testamentes noch weiter tradiert in der Apostelgeschichte. Paulus im Epheser 2 redet davon, dass die Gemeinde Jesu aufgebaut ist auf dem Eckstein. Und nun, ich muss zum Ende kommen, dieser Eckstein, der Jesus sozusagen geworden ist, der Retter, von welchem Haus ist er der Eckstein geworden? Und das ist jetzt wichtig, vom Reich Gottes. Das ist mehr als Israel. Das ist nicht anstelle von Israel, aber mehr als Israel. Das umschließt nun die ganze Welt ein. Und dieses Haus, dieses Reich, das er begründet hat, Jesus mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, ist nicht ein geografisches Reich. Das lässt sich nicht mit dem Weinberg Israel identifizieren. Obwohl der Weinberg Israel eine große Rolle spielt, aber das Reich, von dem Jesus dann plötzlich spricht, indem er in Vers 43 sagt, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes, nicht der Weinberg, Das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden. Das heißt, wer gehört dann zum Reich Gottes? Zum Reich Gottes gehören alle, die an Jesus als ihren Messias und als ihren Retter gläubig geworden sind. Das ist ein geistliches Reich. Und wann beginnt das? Mit Tod und Auferstehung Jesu. Und damit redet Jesus jetzt nicht mehr vom Weinberg, sondern er redet von seinem Reich, das er aufgebaut hat. Und er sagt, dieses Reich, sagt er den religiösen Führern hier, dieses Reich, in diesem Reich, das ich jetzt gründe, werdet ihr nicht mehr die Leiter sein. Sondern es werden andere, ein anderes Volk, hier steht Nation, aber es ist gemeint Volk, weil es gibt ja keine Nation für das Reich Gottes. Ja, das wäre missverständlich verstanden. Ein anderes Volk, wer ist das Volk? Das ist die erste Gemeinde. Das sind die ersten Jünger. Das sind die ersten christlichen Gemeinden, die nach dem Tod und Auferstehung Jesu entstanden sind. Sie sind das Volk, dem sozusagen das Reich übergeben war. Und jetzt, wenn wir ganz logisch nachdenken, wer waren denn die ersten Christen? Alles Juden. Keine Spur von Ersatztheologie. Die ersten, die das Reich Gottes sozusagen geleitet haben als geistliche Führer, waren 12 jüdische Apostel. Also wenn man so will, wenn Jesus hier sagt, das Reich wird von euch genommen werden, von euch religiösen Führern, ihr werdet im Reich Gottes, das ich mit meinem Tod und Auferstehung begründe, ihr werdet dort nicht mehr geistliche Führer sein, denn ihr glaubt nicht an mich, sondern das werden andere sein, die an mich glauben. So kann man sagen, dass hier eine Übertragung stattfindet von den geistlichen Führern Israels der damaligen Zeit auf die geistlichen Führer des Reiches Gottes aus dem jüdischen Volk. Ihr Lieben, da war alles noch innerhalb, da kamen die Heiden nicht einmal noch vor. Die sind erst viel später dazugekommen. Also Jesus redet hier von dem Reich, das er beginnt, und dieses Reich wird anderen Führern gegeben werden. Und dieses Führer sind die Führer, die Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem, in Israel, alles Juden. Das spielt die Ersatztheologie, dass mit Israel alles aus ist, keine Rolle. Man muss es nur richtig verstehen. Er redet hier jetzt nicht mehr vom Weinberg, sondern vom Reich Gottes. Das ist eine geistliche Größe. Aber er hat dem Weinberg niemals abgestritten, dass es noch eine Rolle spielen wird. Denkt bitte an die Szene vor der Himmelfahrt Jesu. Bevor er gen Himmel fährt, kommen die Jünger zu ihm und sagen, Herr, sehr interessant, wann wirst du das Reich für Israel wieder aufbauen? Jetzt reden sie von einem nationalen Reich, nicht von dem Reich Gottes. Denn die Jünger haben das sehr bewusst verstanden. Israel hat noch eine Geschichte. Das ist noch lange nicht vollendet, was die Propheten über Israel gesagt haben. Du meine Güte, da fehlt ja noch so viel. Das wussten sie für Israel. Und deswegen fragen sie, wann baust du denn das Reich für Israel wieder? Das alles, das in Erfüllung geht, was für Israel, den Weinberg gesagt wird. Und Jesus antwortet darauf, er gibt kein Datum an. Er sagt nur, das weiß der Vater im Himmel allein, wann das geschehen wird, ja. Also er verneint es überhaupt nicht, er bejaht es, sagt nur, der Zeitpunkt, den weiß Gott allein. Und das hat auch etwas zu tun mit seiner Wiederkunft. Ihr Lieben, alles, was das Alte Testament, das Neue Testament für das Volk Israel vorhergesagt hat, bleibt in voller Gültigkeit. Es ist nicht enterbt worden. Das ist eine falsche Auslegung dieses Gleichnisses. Es wird aber immer herangezogen. Dazu, das seht ihr ja, das Volk Israel ist nun zu Ende und jetzt sind wir die Heidenchristen das eigentliche neue Israel. Natürlich hat dann Israel als Land keine Bedeutung mehr, wenn es zu Ende ist. Aber wir wissen vom Neuen Testament her, dass es nicht so ist. Das ist eine falsche Interpretation. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir am 2. September eine richtige Interpretation haben, indem wir uns zu diesem Volk stellen, aus diesen Gründen, die ich jetzt versucht habe zu sagen, dass wir sagen, wir glauben, dass Israel eine Zukunft hat. Und wir glauben, dass dieses Israel, das jetzt gebaut wurde 1948, dass das eine Erfüllung von prophetischen Verheißungen ist. Und wir glauben, dass alles, was Gott über Israel in der Zukunft ausgesagt, noch kommen wird. Das Beste kommt noch für Israel. Das ist die Aussage der Bibel. Und nicht, es ist aus mit Israel. Und man darf diese Stellen nicht dazu missbrauchen, um etwas auszusprechen, was innerhalb des Judentums zu allen Zeiten wichtig war, dass nämlich an dem Volke Israel und auch an den Führern des Volkes immer Kritik geübt wurde. Ihr Lieben, auch innerhalb der Christenheit gibt es ja ständig die Herausforderung, dass wir zur Umkehr gerufen werden, immer wieder neu. Wir werden ja auch wieder nachlässig und alle möglichen Dinge. Da braucht es Propheten, die uns zur Umkehr rufen. Wie oft lesen wir das auch im Neuen Testament für uns selber? Wir müssen umkehren. Genau dasselbe ist auch innerhalb Israels. Aber das heißt doch nicht, weil wir zur Umkehr gerufen werden, weil wir nachlässig geworden sind oder sogar abgefallen sind in manchen Dingen, dass wir deswegen nicht mehr Kinder Gottes sind. Das ist ja keine Verwerfung. Das ist ein Ruf zur Umkehr. Und das ist auch hier. Jesus hat mit allen Mitteln versucht, sein Volk zur Umkehr zu rufen, dass er sich ihrem Gott wieder zuwendet. Und daneben hat er auch gesprochen von dieser Ecksteinsache, von dem Messias sein, von dem, dass er gekreuzigt wird, weil das ein Plan Gottes ist. Und ihr Lieben, das ist ein Geheimnis. Ich sage das bewusst so. Wir können diese Dinge nicht lesen. Ich sage das Geheimnis in folgender Form noch einmal. Israel ist schuldig geworden, also Israel nicht als Ganzes, sondern die Führer Israels. Es waren wirklich die Führer, die religiösen Führer. Die religiösen Führer waren mitschuldig, dass Israel gekreuzigt wurde, gar keine Frage. Gleichzeitig, und das ist jetzt wichtig, gleichzeitig, wie ich immer sage, die andere Seite der Medaille von demselben Ereignis, sie haben in Unwissenheit gehandelt, weil eine Decke über ihnen war. Und das bringen wir mit unserem Verstand nicht unter einen Hut. Und deswegen müssen wir immer das eine und versuchen, das auseinander zu trennen. Und da kommt dann die Ersatztheologie heraus. Da ist eine Decke über Israel. Als Petrus aufgetreten ist zu Pfingsten, da hat er gesagt, ihr habt den Gerechten umgebracht. Er hat euch angeklagt. Zweiter Satz, aber ihr habt es aus Unwissenheit getan. In einem Satz die zwei Seiten einer Medaille. Und ihr Lieben, wie Gott die Schuld auch eines Volkes oder der Führer des Volkes wegen dieser Decke, sie konnten ihn gar nicht erkennen. Jesus hat im Johannesevangelium das ausdrücklich gesagt, weil da haben ihn die Jünger einmal gefragt, warum glauben denn die Leute nicht? Warum glauben sie dir nicht? Und da bezieht er sich auf diese Stelle aus Jesaja 6, wo es heißt, dass Gott eine Decke, sie sehen, aber sie erkennen nicht. Sie hören, aber sie verstehen nicht. Das ist wie eine Decke über ihnen. Und so haben sie auch Jesus als Messias nicht erkannt. Sie sind schuldig und gleichzeitig sind sie Werkzeug. Und das müssen wir stehen lassen. Und vor allem daraus nie eine Theorie hervorbringen, dass deswegen, weil sie mitgetragen haben, dass Jesus getötet wurde, dass sie deswegen verworfen sind und für ewig verdammt. Nein, nein, nein. Das ist nicht neutestamentliche Theologie. Und da gibt es viele, viele andere Stellen, die ich aufzählen könnte. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Amen.